Jesper, auf dem Weg hierher habe ich mich gefragt, hast du Angst vor Menschen?
Ja, doch.
Ja, ja. Ich habe es nämlich auch wieder gemerkt. Auf der Landstraße stand einfach ein Auto. Also wirklich da, wo du eigentlich 100 fährst, stand auf der Gegenspur ein Auto. Und alle haben dann gebremst und sind ganz langsam gefahren. Und da stand dann irgend so ein Typ auf der Straße gerade. Und es ist ja noch dunkel, denn wir nehmen sehr früh morgens auf. Und da habe ich so gedacht, oh, ich bin froh, dass mein Auto abgeschlossen ist, wenn ich da drin sitze.
Ja, der hatte bestimmt nur einen Notfall oder so. Hatte er eine Warnweste an?
Nein, hatte er nämlich nicht. Er war ganz dunkel angezogen. Ja, man muss ja auch sehr hell angezogen sein, damit das dann wirklich reflektiert. Aber das war mir ein bisschen unheimlich.
Ich habe heute Morgen ganz wunderlich die Augen gerieben um diese Uhrzeit. Hab gedacht, so sieht die Welt also aus. Luisa hat gesagt, sie würde gerne um 5.30 Uhr aufnehmen.
Mhm.
Ich habe gesagt, Luisa, du spinnst wohl. Machen wir 7 Uhr draus.
Mhm.
Es ist 7 Uhr.
7.14 Uhr schon.
Man hört es an unseren Stimmen, wir sind noch ganz müde.
Ja.
Aber wir haben trotzdem Lust, die nächste Folge zu besprechen. Nämlich von Breaking Bad. Falls ihr jetzt zum ersten Mal diesen Podcast hört, das allererste Mal.
Ja.
Hallo, wir sind Luisa und Jesper und wir sprechen über Breaking Bad. Dieser Podcast heißt Breaking Bad Badly. Und wir sind schon bei Staffel 3, Folge 5 und legen nach dem Intro los, würde ich sagen.
Ja.
Diese Folge heißt Mass und der Titel kommt uns irgendwie ein bisschen bekannt vor.
Sie, denn wir kennen schon nur Mass.
Ja, wieder super kreativ.
Ja. Ja, gut, man weiß dann eigentlich, was einen erwartet, wenn man aufgepasst hat, ne?
Eigentlich schon, ja. Aber da reden wir am Ende nochmal drüber.
Mhm.
Ich würde sagen, wir fangen mit dem Cold Opener an, so wie immer.
So wie immer.
Oder
wollen
wir mal hinten anfangen?
Ja, können wir auch.
Wir erfahren, was Jesse mit dem Geld von Walter gemacht hat, nachdem dieser ihn beauftragt hat, ein Wohnmobil zu kaufen. Er ging mit Combo und Skinny Pete in einen Stripclub. Das Restgeld gab Jesse Combo, der ihm dafür das Wohnmobil seiner Eltern in Anführungszeichen überließ.
Mhm.
Wie wir später lernen, hat Combo das Wohnmobil seiner Eltern geklaut, kann man sagen, und dafür Geld eingesteckt.
$1,400.
Ja.
Guter Deal.
Und ich habe gedacht, das ist eigentlich für alle Beteiligten ein guter Deal. Combo bekommt noch Geld, ohne dass er irgendwie große Leistung liefert. Das ist ja nicht sein eigenes Wohnmobil.
Mhm.
Jesse, der ja eigentlich mehr Geld bekommen hat, bekommt sein Wohnmobil.
Mhm.
Und hat auch noch einen schönen Abend.
Ja.
Voller Kunst und Kultur.
Ja, das kann man wirklich genauso sagen. Und die Eltern sind das schrottreife Auto los. Auch gut.
Auch ein Weg, das zu entsorgen. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, ich fand es ungewöhnlich, wie Jesse sich verhalten hat. Weil er ja wirklich auch, er saß mit Combo und Skinny Pete in dem Stripclub und die haben ihn gefragt, wo er das ganze Geld her hat. Und er hat gesagt, hat so ein alter Penner mir gegeben, weil er dumm ist. Es ist sein letztes Erspartes. Und dann hauen sie es so auf den Kopf. Und da habe ich so gedacht, also dann muss ja Walter eigentlich wirklich ein richtig schlechter Lehrer gewesen sein. Und da muss ja Jesse eigentlich Hass gegen ihn haben. Denn eigentlich passt das, finde ich, nicht zu Jesse, sich so zu verhalten.
Ja, aber es zeigt uns auch, wie sehr Jesse sich verändert hat in den drei Staffeln, oder? Weil das ist ja wieder die Szene aus dem ganzen Anfang der Serie. Mhm. Und er hat ja doch eine gewisse Wandlung durchgemacht. So.
Hat er, ja.
Und das sagt ja einiges über ihn aus, dass du dich so wunderst, dass er sich so verhält. Ich hab mich auch gewundert.
Ja. Ja, es ist schon sehr eiskalt.
Ich habe erst gedacht, wo hat Walter jetzt seine Haare plötzlich wieder her?
Ja, war es nicht schön, ihn nochmal so zu sehen?
Und auch der alte Look.
Mhm.
Er trägt ja jetzt auch bessere Klamotten als diese beigen Lehrerwesten.
Ja, ja, er hat sich schon auch verändert. Aber und ich habe auch gedacht, da sieht man nämlich auch noch mal, was er eigentlich für ein gebrochener Typ war, als es alles losging. Diese schlechte Körperhaltung jetzt in Anführungszeichen, aber er ist ja so ganz.
War beim Physio.
Man sieht, ja genau. Na, man sieht ihm richtig an. Er war wirklich ein Mann ohne Selbstbewusstsein.
Ja.
Und so, finde ich, ist er nicht mehr. Er sieht nicht mehr so gebrochen aus, obwohl er ja gerade eigentlich sehr gebrochen ist. Aber er lässt es sich nicht körpersprachlich nicht mehr so anmerken.
Was bedeutet das für unsere Serie? Jesse wird nicht gefunden werden von Hank. Zumindest nicht auf dem Weg der offiziellen Zulassung, weil das war ja so ein bisschen Thema der letzten Folge, dass Hank nach den Besitzern der Wohnmobile sucht und man schon Angst hatte um unseren Jesse. Ja, jetzt wird er auf seine Spur kommen.
Mhm.
Auf diesem Wege wird es nichts, aber ich denke, Hank wird andere Wege finden.
Ja.
Ich weiß, dass Hank andere Wege findet.
Ja,
Hank und ist ihr immer auch.
Ihr wisst es auch, ja. Ja, dann lass doch mal über Hank sprechen. Was macht er denn in die Folge jetzt?
Okay, Luisa.
Ja. Ich freue mich doch immer, über Hank zu reden.
Ich mich auch. Und darüber müssen wir nochmal gesondert reden. Habe ich auch gestern mir nochmal Gedanken gemacht. Aber ja, okay. Weil es ja wirklich absurd ist, dass Hank mir so sympathisch ist.
Das finde ich wirklich absurd, weil mir ist er nicht sympathisch.
Ja. Und wir wissen ja, wie ich zu Walter stehe. Mhm. Aber da werden wir nochmal gesondert drüber reden, weil Hank wirklich ein interessanter Charakter ist. Vor allem diese Folge, denn er dreht ein bisschen am Rad, könnte man sagen. Mhm. Hank und Gumi beschatten ein Wohnmobil der Bauart, wie es auf den Überwachungsvideos der Tankstelle zu sehen war. Hank wird bei der Beschattung ungeduldig, klettert an das Dach des Wohnmobils und wird dabei von den Bewohnern erwischt. Hank geht hier irgendwie kopflos vor.
Ich auch, man. Man merkt richtig, wie er unter Druck steht und jetzt unbedingt ein Ergebnis erzielen will.
Ja, er wirkt irgendwie wie besessen.
Ja.
Ja, das passt auch irgendwie nicht so richtig zu ihm, der ja eigentlich sonst recht logisch vorgeht. Hier ist er einfach ungeduldig und ja, er hat vermutlich jetzt Druck, Ergebnisse zu erzielen.
Ja, ich denke auch, damit er halt wegen El Paso nicht dumm dasteht, muss er jetzt ja eigentlich was vorweisen.
Ja.
Und dann erwischt er dieses ältere Ehepaar beim Strip-Poker. Oder es war nur sehr warm und sie hatten deswegen...
Ich glaube, es war kein Strip-Poker. Ich glaube, diese...
dachte ich, warum haben die so wenig an?
Ja, weil ich wundere mich, dass sie oft, warum Leute so wenig anhaben. Aber mein Opa saß auch immer nur im Unterhemd auf seiner Einfahrt und hat Kartoffeln geschält. Manche Leute machen das.
Tja, ja, wenn es sie zufriedenstellt.
Ja.
Also ich habe lieber viele dicke Sachen an.
Ja, aber ich glaube...
Schnell kalt, was ist denn mit denen?
Ich weiß es nicht. In Albuquerque, so warm ist es da jetzt auch nicht, haben wir festgestellt.
Ja.
Zumindest ist es nicht so warm, wie es aussieht.
Ja.
Aber vielleicht war es einfach sehr warm in diesem Wohnmobil.
Ja, das kann sein. Es ist ja auch nicht so neu. Dass
es ist jetzt Sommer auch.
Ja.
Wir haben ja August oder September.
Ja.
Es könnte September sein jetzt.
Und trotzdem, weil es ja so eine Wüstenlandschaft ist, wissen wir ja auch, es kühlt nachts sehr aus.
Das stimmt, es war dunkel.
Ja.
Naja, gut. Ist jetzt nicht das interessanteste Thema der Folge, aber es ist ein schönes Detail, was dir da aufgefallen ist. Zu Hause angekommen, will Hank nur kurz duschen gehen, um sich sofort wieder an die Arbeit zu machen. Marie erzählt ihm, Gumis Frau habe ihr von Gumis Versetzung nach El Paso berichtet und möchte wissen, wie es Hank damit geht. Sie bietet an, darüber zu sprechen, doch Hank flippt aus. Genau, also Gumi erzählt am Ende der Szene davor auch Hank, dass er packen muss für Texas.
Ja.
Und Hank stapft einfach nur davon.
Ja, Hank kann damit erstmal nicht so gut umgehen. Ich glaube, das ist ja auch eine komische Sache gerade für ihn. Auf der einen Seite wollte er da ja nicht hin und ist ja irgendwie auch erleichtert scheinbar, dass er es jetzt nicht muss. Und auf der anderen Seite wäre das ja auch eine Stufe nach oben in der Karriereleiter gewesen. Und die geht er jetzt nicht, weil er sich selber im Weg stand, aus seiner Sicht wahrscheinlich. Und Gumi geht jetzt diesen Schritt.
Aus unserer Sicht ist es natürlich vernünftig, dass er da nicht hingeht.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, ob Gumi Hank damit irgendwie hintergeht.
Ich finde wirklich, dass er das nicht tut. Also ich finde, Hank verhält sich ja erstmal so, als wäre er hintergangen worden. Er verhält sich ja erstmal zickig irgendwie. Aber
ja, so richtig positioniert er sich nicht dazu am Anfang.
Ja, aber Gumi hat ja versucht, mit Hank darüber zu sprechen, letzte Folge, was jetzt mit El Paso ist. Und Hank hat ja wirklich komplett abgeblockt. Dann hat er offiziell diesen Job abgelehnt. Und natürlich ist er dann ja die logische nächste Wahl, wenn man Hank haben wollte und Gumi ist nun mal sein Partner.
Ja.
Dann ergibt es ja nur Sinn, ihn dann zu fragen. Und ich habe auch gedacht, vielleicht ist es auch eine Art Freundschaftsdienst, jetzt zu sagen, dann gehe ich dahin, weil Hank wird dann jetzt ja auch in Ruhe gelassen. Er wird dann ja jetzt nicht weiter gefragt, denn der Job, der erledigt werden muss, wird jetzt erledigt und zwar von Gumi.
Ich glaube nicht, dass es ein Freundschaftsdienst ist. Ich glaube, dass Gumi am Ende schon an seine eigene Karriere denkt, weil diese Beamten da ja alle karrieregetrieben sind und alle den nächsten Step gehen wollen. Und ja, für Gumi ist es dann der logische Schritt. Wenn sein Partner nicht will, dann macht er halt den Job.
Ja.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Gumi jetzt. Er ja. wäre nämlich so der klassische Charakter, der dann da auch noch irgendwie drauf geht. Weil so wichtig ist er jetzt auch nicht für Hank oder für die Serie generell. Aber er ist ja ein sympathischer Typ.
Irgendjemand muss jetzt nochmal hingehängt werden, ne?
Vielleicht gerät er auch irgendwann in Gefangenschaft und man setzt damit irgendwie den Hank-Charakter noch weiter unter Druck oder so. Wäre vielleicht was für die Vorhersagen.
Ja, wäre für ein Kartell auch nicht ungewöhnlich.
Ich wollte gerade sagen, nimmt ein Kartell auch Gefangene oder nehmen die überhaupt gar keine Gefangene?
Ja. Es gibt
du weißt ja viel über Kartells.
Ich habe Narcos geguckt.
Bitte.
Ich weiß da einiges drüber. Ja, es gab doch auch in Mexiko gerade, aber irgendwann vor ein paar Jahren diesen Fall, dass da Journalisten gefangen genommen wurden und
stimmt.
Also gekidnappt wurden, richtig. Also ein Journalist ist natürlich jetzt kein DEA-Agent, aber das gab es ja, glaube ich, auch schon. Gerade in Mexiko. Ich glaube, in Kolumbien ist das nochmal ein bisschen anders, so wie ich das ja aus Kolumbien kenne.
Ja.
Wird da eher gleich voller Prozess gemacht, aber es würde mich jetzt nicht wundern.
Ja, ich mache mir da ein bisschen Sorgen.
Zu Recht.
Aber lass uns gerne mal über dieses Gespräch reden. Über dieses Gespräch reden, was Marie und Hank da führen oder was Marie versucht zu führen. Denn Marie merkt, dass mit Hank irgendwas nicht stimmt. Er kommt nach Hause und sagt überhaupt nichts, reagiert nicht auf ihre Fragen. Und sie fragt eigentlich sehr sensibel nach ihm.
Ja, finde ich auch.
Was los sei und dass er ja eigentlich den Job wollte, aber er will ihn ja jetzt nicht. Und wie er sich damit, die Frage finde ich auch sehr gut, wie er sich damit fühlt, dass sein Kollege jetzt den Job angenommen hat. Mhm. Und Hank fühlt sich ja extrem angegriffen.
Ja.
Er rastet ja am Ende aus und schreit sie an, dass er hier einen Job zu tun hätte. Und er würde ja ihr auch nicht vorschreiben, welche Schürze sie anlegt.
Welche Bleischürze sie
ihren. Was ich einen merkwürdigen Vergleich finde, der haut ja nicht so richtig hin.
Ja, das zeigt, dass er ja ihren Job gar nicht richtig kennt, ne?
Nee. Absolut nicht.
Das zeigt nochmal seine Ignoranz auch, die wir ja schon auch kennen von ihm. Ja.
Es geht ja um seine Gefühlswelt und nicht um irgendwelche. Marie hinterfragt ja nicht, was Hank jetzt, ob das jetzt wirklich Sinn ergibt, dass er mit der und der Methode jetzt irgendwas beschattet, sondern sie will ja wissen, wie es ihm geht.
Ja.
Und das versteht Hank nicht.
Ich glaube, er versteht es schon. Und gerade das regt ihn so auf und bringt ihn dazu, so abzublocken. Aber er ist ja wirklich extrem schlimm ihr gegenüber. Und deswegen, das Zusammenleben mit Hank wäre für mich auch wirklich schlimm. Er kommt nach Hause, sie ruft aus der Küche, oder ich glaube, da ist die Küche bei denen, die ganze Zeit, hallo Hank, bist du das, bla bla bla. Und er antwortet einfach gar nicht. Er sagt einfach gar nichts, wo ich mir so denke, es wäre ja allein auch für ihr Sicherheitsgefühl jetzt schön gewesen, einmal kurz zu verstehen, ich bin das. Also mach dir keine Sorgen. Und dann geht er einfach in die Dusche, dann geht sie einfach ins Badezimmer, wo ich so dachte, das wäre für mich jetzt der Punkt, da hätte ich verstanden, wenn Hank gesagt hätte, hallo. Ein bisschen Privatsphäre. Aber
die Tür war auch auf, nett. Oder?
Also er hat nicht abgeschlossen, aber sie war ja zugemacht.
Ja, okay, das weiß ich nicht mehr.
Und sie kommt dann halt rein, dann ist er plötzlich nett zu ihr und dann ist er wieder doof zu ihr, als sie ja wirklich sehr sensibel, wie du schon sagst, von ihm wissen möchte, wie es ihm jetzt geht.
Ja, und ich finde das auch über Marie interessant, weil das hätte ich jetzt auch wieder nicht so erwartet, dass das jetzt, ich hätte gedacht, dass sie da so ein bisschen zu forsch mit umgeht.
Ja.
Aber diese Frage nach, wie er sich damit fühlt, ist ja, ich weiß nicht, ob die so zu Marie passt, weil sie hat sich auch schon ganz anders verhalten. Aber vielleicht, es geht halt nicht um sie in dem Moment, sondern um eine Person, die sie am Ende liebt. Und sie scheint da irgendwie in der Lage zu sein, Empathie zu zeigen.
Ja, und wir wissen ja auch, dass sie scheinbar bei einem Therapeuten gewesen sein muss. Das war ja gerichtlich angeordnet, also sie müsste ja in Behandlung sein. Also dass der Charakter sich jetzt gerade verändert, ist ja schon schlüssig. Ich finde auch, wir haben sie ja auch länger nicht gesehen. In Staffel 2 hat sie ja gar nicht so richtig eine Rolle gespielt eigentlich.
Ja.
Und bis jetzt in Staffel 3 auch nicht. Und ja, plötzlich zeigt sie ein anderes Gesicht und es ist ja auch schön. Ich glaube, so wie sie in Staffel 1 war, hätte man den Charakter auch nicht mehr weiter fortführen können. Und Hank scheint ihr ja wirklich was zu bedeuten. Und sie ist ja überhaupt nicht, sie ist anders als Skylar. Nicht so, dass sie das alles jetzt sehr auf sich bezieht und das doof findet, dass er sich ihr gegenüber so verhält, sondern sie ist ja ähnlich wie Gumi in der Situation, als die beiden, als Hank und er sich am Fahrstuhl unterhalten haben und hat ja ganz viel Geduld mit ihm und lässt sich überhaupt nicht runterkriegen von seinen Macho-Sprüchen, sondern bleibt ja einfach dran und bleibt verständnisvoll und sensibel und das finde ich schon außergewöhnlich.
Und erst als er dann schreit, geht sie dann auch, weil das
dann bringt es ja auch nichts.
Hat ja keinen Zweck.
Ja.
Ich hatte ein bisschen die Dusche getriggert und da der Hank da stand. Ich habe erst die ganze Zeit gedacht, wo kommt das Wasser überhaupt her? Ich habe den Duschkopf überhaupt nicht gesehen.
Ja.
Und dann ist das ja nur so ein Gefissel, was da auf seinem Körper fällt.
Ja.
Da muss man sich, glaube ich, sehr lange duschen, bis man sich dann gereinigt hat.
Vielleicht hat er deswegen keine Haare, weil es einfach zu nervig ist, bis da das Shampoo mal raus ist.
Hank mit langen Haaren wäre ein Vibe.
Auf jeden Fall.
Das wäre richtig gut. Es geht ja noch weiter mit Hanks Storyline, denn während Gummis Verabschiedung bekommt Hank von einer Mitarbeiterin dann den Hinweis, dass es doch noch eine Camper-Zulassung mehr gibt. Er fährt zu der Adresse, die sich als der Wohnort der Eltern des verstorbenen Gummis herausstellt, in dessen Zimmer findet Hank Jessys Bild. Da fehlt noch ein bisschen der kurze Moment, in dem Hank Gumi zur Verabschiedung etwas schenkt. Man sieht ja die ganzen Beamten da feiern und Hank sitzt in seinem Zimmerchen und grübelt, wie er diesen Fall jetzt lösen kann. Mhm. Und irgendwann geht er raus und schenkt Gumi den Schutzpatron der mexikanischen Dealer, den wir ja schon in der zweiten Staffel kennengelernt haben.
Mhm. Und damit er seinen Feind kennt.
Ja, und den Moment fand ich schön, weil man auf jeden Fall gemerkt hat, okay, Hank schiebt keinen Frust, dass Gumi dahin geht.
Ja.
Ich glaube, dass er sich wirklich Sorgen macht um seinen Kollegen, so wie ich mir Sorgen um Gumi mache, macht er sich auch Sorgen, weil er guckt betreten zu Boden, man merkt, dass es ihm schwerfällt, sich zu verabschieden. Er sagt dann zu Gumi, und das ist der Moment, wo er ihm dann in die Augen guckt, kümmere dich um die bösen Jungs oder irgendwas in der Richtung.
Mhm.
Ich hätte gedacht, er sagt sowas wie, pass auf dich auf, aber das wäre dann vielleicht schon wieder zu vieles Guten gewesen.
Ja, er will ihm ja auch keine Angst machen.
Ja.
Aber ich fand die Szene wirklich schön, weil in dem Moment hat man auch gemerkt, Hank braucht einen Moment, um das erstmal für sich zu akzeptieren und sacken zu lassen und anzunehmen. Und die beiden waren ja wirklich dann, obwohl so viele Leute um sie herum waren, kurz in ihrer eigenen Welt. Und Gumi hat das auch sehr ernst genommen und hat nicht darüber gelacht, da irgendwie so einen Wackelkopf geschenkt zu kriegen.
Er hat sich darüber gefreut.
Ja. Und ich finde es von Hank auch eine gute Geste, weil natürlich ist es gut, jetzt den Feind zu kennen und bla bla bla. Und vielleicht ist Hank dann jetzt auch ein bisschen abergläubisch, nachdem was ihm da alles passiert ist, so wie die Leute, die er in Texas kennengelernt hat, ja auch ein bisschen abergläubisch waren und deswegen ja diesen Schutzpatron auch auf dem Schreibtisch haben. Aber vielleicht ermöglicht er Gumi damit halt auch einen besseren Start. Hank war ja schon ein ziemlicher Außenseiter, als er in Texas war. Und wenn Gumi jetzt schon mal ja sowieso Spanisch kann, was ja schon mal gut ist, und dann auch noch diese Figur schon dabei hat, vielleicht wird es dann leichter, dass er da besser in das Team passt.
Ich glaube auch, dass Gumi sich besser integrieren kann.
Natürlich.
Er ist ja auch nicht so der Hau-Drau-Typ, so wie Hank.
Ja, der kann sich auch erstmal
unterordnen. Auch in seiner Rhetorik nicht.
Genau. Ich glaube, Hanks Problem war ja wirklich auch, er kommt an und will gleich den Macker machen und will gleich ganz oben mitspielen. Obwohl man natürlich, wenn man irgendwo neu ist, eigentlich erstmal sein Können unter Beweis stellen muss.
Ja.
Und ich glaube, Gumi würde da schon anders rangehen oder wird da anders rangehen.
Hank taucht dann bei Combos Mutter auf und versteht ja erst nicht, also klar, er weiß natürlich erst nicht, dass es Combos Mutter ist. Sie erzählt dann von ihrem Sohn, als er nach dem Wohnmobil fragt. Und Hank kennt dann Combo natürlich und weiß, dass er auch erschossen wurde.
Mhm.
Und als Hank an der Tür klingelt, gab es eine kurze Szene, die ich interessant fand, weil, das haben wir auch im Cold Opener schon gesehen, Jesse, also an der Außenwand des Hauses hängt eine Sonne mit einem Gesicht.
Mhm.
Und Jesse guckt diese Sonne an. Dann geht die Szene weiter. Also es gibt wirklich einen kurzen Shot und, glaube ich, auch einen Gegenshot auf ihn.
Mhm.
Und bei Hank genau das Gleiche. Wir sehen wieder die Sonne und wir sehen Hank, der kurz so ein bisschen fragend dahin guckt.
Mhm.
Und ich habe mich gefragt, was das jetzt damit auf sich hat, weil das muss ja irgendeine Bedeutung haben. Und ich habe das für mich so interpretiert, also die Sonne mit dem Gesicht steht in der Heraldik als göttliche, allwissende und sehende Macht. Als das Leben und die Wahrheit. Jesse, der dabei ist, mehrere Straftaten zu begehen, wird kurz mit der Wahrheit konfrontiert, dass seine Taten Konsequenzen haben können, da sie immer eine Spur hinterlassen. Also es sieht jemand seine Taten.
Mhm.
Das ist der Moment, in dem Jesse am Anfang dieser Folge oder der ganzen Serie im Prinzip auf die Sonne guckt. Und Hank ist schließlich derjenige, der die Spur findet und der Wahrheit auf dem Weg ist. Sein Blick zur Sonne symbolisiert die Spur zur Wahrheit. Und ja, das ist so meine Interpretation, wie was diese Sonne irgendwie damit zu tun haben könnte.
Ja, finde ich eine ziemlich gute Interpretation. Also ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht erst, weil ich dachte, ja okay, wir haben diese Sonne jetzt am Anfang gesehen und dann jetzt nochmal, damit wir dann auch zuordnen können, Hank ist auf der richtigen Spur. Aber klar, in Breaking Bad sind ja alle Sachen immer mit irgendeiner Symbolik. Allein, dass die Pizza, die Walter aufs Dach geschmissen hat, nicht geschnitten war, weil er sich vollkommen...
Das hat dich ja beschäftigt.
Ja, also allein sowas. Also wird die Sonne natürlich auch was bedeuten. Und ich finde es gut erklärt. Es passt ja sehr zu der Folge.
Ja, mal gucken, ob das Symbol nochmal auftaucht.
Ich habe mich gewundert. Wird die Sonne immer mit einem Gesicht dargestellt?
Nicht immer.
Weil der Mond wird ja oft mit Gesicht dargestellt.
Ja, also in der Heraldik kommt die Sonne relativ oft vor,
mhm,
und manchmal mit Gesicht und manchmal nicht. Ich glaube, das ist auch am Ende ein bisschen eine künstlerische Entscheidung, ob man sie jetzt mit Gesicht darstellt oder nicht. Es ist aber wohl so, dass die Sonne üblicherweise eigentlich eine genaue Anzahl an Zacken haben muss.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele, ob es 16 sind Und die Sonnenstrahlen sind eigentlich immer abwechselnd zigzag und gerade. Das ist beides bei dieser Sonne nicht der Fall. Aber ja.
Wir haben trotzdem
am Ende ist es eine Sonne mit Gesicht.
Ja, genau. Ja. Haben wir ja von den Teletubbies.
Stimmt. Die allwissende Sonne.
Ja.
Hast du Lust, über Skylar zu reden?
Ich habe natürlich immer Lust, über Skylar zu sprechen.
Das ist eine Lüge. Das ist eine ganz klare Lüge, Luisa.
Ja, das stimmt.
Skylar kommt bei ihrem regelmäßigen Besuch bei Ted in Kontakt mit einer Fußbodenheizung, die ihr sehr zusagt. Mhm. Auf Teds Angebot, ein paar Dinge dort zu lassen, geht sie aber nicht ein. Also Ted möchte eigentlich, dass sie, ne, das ist so dieses, Mensch, lass doch mal ein paar Sachen hier, dann nähert man sich so langsam einer Beziehung. Mhm. Aber Skylar möchte das nicht. Zu Hause zögert sie, als sie Walters Teller hinstellen soll, entscheidet sich dann aber, es zu tun. Beim späteren Besuch wird Skylar noch in ihrem Auto sitzen von Marie angerufen. Diese berichtet ihr, dass sie nicht weiß, wie sie mit Hank umgehen sollen.
Ja.
Und das Telefonat fand ich irgendwie cool, weil Marie jetzt das gleiche Problem hat wie Skylar. Nämlich, dass sie nicht weiß, wie sie mit ihrem Mann reden soll.
Ja.
Dass ihr Mann sich komisch verhält und sie einfach überfordert ist.
Ja. Ich will das jetzt nicht wieder so ein. Ich kann schon verstehen, dass Skylar das alles auch auf sich bezogen hat. Sie war ja nun mal auch schwanger und das war ja alles auch blöd, dass Walter sie so im Stich gelassen hat und so weiter. Nichtsdestotrotz, Skylar hat das alles sehr aus ihrer Perspektive betrachtet und sehr auf sich bezogen. Warum er sich so verhält, musste ja irgendwie was mit ihr oder deren Beziehung zu tun haben. Und Marie stellt jetzt aber ja die Frage, ob es Hank vielleicht verändert hat, dass er dem Tod so nahe gekommen ist.
Ja.
Und das ist ja wirklich auch eine gute Frage und das lässt ja Skylar scheinbar auch mal umdenken. Und ja, das war ja was ich in Staffel 1 schon gesagt habe, dass mich das wundert, dass sie überhaupt nicht darauf eingeht, dass er eigentlich gerade Walter stand ja jetzt wirklich sehr lange an der Schwelle zum Tod.
Ja.
Ja, noch viel länger als Hank.
Ja, stimmt. Und Marie hat, Skylar hat diese Perspektive nie eingenommen.
Ja.
Und das ist ja auch was ich ja zum Teil auch zumindest an ihr kritisiert habe, dass sie sich ja nicht, als Walter ihr das gesagt hat oder sie eigentlich selber drauf gekommen ist, was dann jetzt dahinter steckt, dass sie aber Walters Perspektive nicht hören wollte.
Ja.
Und erst Marie, die ihr sagt, anscheinend verändert es den Menschen sehr, wenn er dem Tod ins Auge blickt. Das ist ja irgendwie schön, weil du hattest ja, glaube ich, in der Zusammenfassung zur zweiten Staffel gesagt, dass Marie und Hank so ein bisschen auch Walter und Skylar sind.
Mhm.
Und hier ist es ja wieder so.
Ja.
Weil auch dieses dem Tod ins Auge blicken verbindet jetzt auch Hank und Walter.
Ja.
Ein Gedanke, auf den die beiden, glaube ich, selber nie kommen würden, ehrlich gesagt, dass das etwas ist, was die beiden miteinander verbindet und vielleicht auch eine Grundlage für ein Gespräch ist.
Ja.
Wobei Walter auch schon mit Hank geredet hat, als der nämlich aus El Paso zurückkam und traumatisiert auf dem Bett saß.
Ja.
Da gab es ja diesen Austausch schon. Ja. Ohne dass es jetzt von einer besonderen Offenheit geprägt war.
Nee, natürlich nicht. Das geht ja auch nicht.
Aber ja, also es gibt Skylar zu denken.
Ja, ich glaube, es gibt ihr auch zu denken, dass Marie, die ja eigentlich immer so eine egoistische Person war, Skylar hat es ja auch gesagt, dass Marie egoistisch ist, dass die jetzt aber diese Perspektive einnehmen kann und sagen kann, also das scheint die verändert zu haben oder scheint zumindest Hank verändert zu haben. Sie zieht ja noch nicht den Schluss zu Walter. Ich glaube, das ist schon was Skylar kurz wachrüttelt, dass sie vielleicht auch denkt, wow, ja.
Meinst du, dass sie das kann, wenn sie eigentlich sonst eher immer so auf sich bezogen ist, dass sie in dem Moment auch wirklich darüber nachdenkt, erstaunlich, dass meine Schwester jetzt darauf kommt und ich nicht?
Ich finde, das passt sehr zu ihr, denn Skylar und Maries Beziehung ist ja auch sehr davon geprägt, dass die beiden sich ständig vergleichen oder in einem Konkurrenzkampf miteinander sind. Also, aber Skylar hat hier einen Moment, zwei Momente eigentlich in der Szene, die ich gut finde. Ich finde es natürlich gut, dass sie jetzt erkennt, Moment mal, vielleicht muss ich das Ganze noch mal ein bisschen anders betrachten. Aber auch, dass sie die Fußbodenheizung appreciated, finde ich auch gut. Weil ich finde auch, Fußbodenheizung auf Platz 2, auf Platz 1 natürlich Sitzheizung.
Mit Sitzheizung kann ich nichts anfangen. Finde ich nervig, habe ich noch nie angemacht.
Hast du auch auf dem Roller nicht.
Luisa, kommen gleich die Tränen.
Ja.
Du armer Kerl. Das war ein bisschen gemein.
Ja.
Ich muss aber bei der Fußbodenheizung, die Serie ist ja schon ein bisschen älter, muss ich immer meine Großeltern denken, die immer über Fußbodenheizung geschimpft haben. Sie sagen, ja, kriegen wir so die Gefühle von.
Ja.
Und ich glaube, früher war Fußbodenheizung auch noch nicht technisch so ganz so ausgereift wie heute, dass es wirklich sehr heiß geworden ist teilweise.
Ja.
Und naja, das gut. Aber Ted hat auch ein bisschen Kohle, muss man sagen. Der wird sicherlich auch im Jahr 2009 oder wann das jetzt war, eine gute Fußbodenheizung verbauen können.
Ja.
Aber die Fußbodenheizung steht ja in dieser Serie so ein bisschen für Skylars Hin- und Hergerissenheit. Einerseits könnte sie sich dem Komfort von Ted hingeben und das Leben wäre so viel einfacher. Auf der anderen Seite steht ihre Familie, die ihr auch viel bedeutet und offenbar auch Walter noch.
Mhm.
Und auch die Möglichkeit gibt es für sie noch.
Ja, jetzt wieder. Ich glaube, die gab es letzte Folge nicht mehr wirklich, aber jetzt wieder.
Ja, das geht eigentlich die ganze Folge so. Es geht nämlich weiter. Später ist Skylar wieder bei Ted und schlägt sein Angebot, gemeinsam essen zu gehen, aus. Ted nimmt das erstaunlich gelassen immerhin, finde ich. Also der ist da zumindest, finde ich, verhält sich so, wie man sich verhalten sollte, wenn man dann gekorbt wird. Dann sagt man, okay, dann halt nächstes Mal.
Er ist ja auch feige, er würde ja nicht in die Konfrontation gehen, das wissen wir
ja. Ja, genau. Nach dem gemeinsamen Abendessen erlaubt Skylar Walter, Holly zu halten.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt in deren gemeinsamen Beziehung momentan, ja, der sie da stecken. Und ich habe es so interpretiert, dass es für mich so ein Zeichen ist, dass die beiden sich irgendwie jetzt miteinander arrangiert haben. Walter ist ja einfach wieder eingezogen, wo wir uns ja beide einig waren, dass das ein ziemlich uncooler Move war von.
Ja.
Aber Skylar hat offenbar erkannt, okay, es hat keinen Sinn, Widerstand zu leisten. Ich hatte ja nur schon die Polizei hier und ich kann ja nichts machen.
Mhm.
Und es wäre ja auch doof, dann so einen Krieg da aufzufahren, auch für die Kinder. Wobei wir natürlich auch schon das viel kritisiert haben, wie die beiden sich verhalten, ihren Kindern gegenüber. Aber jetzt lässt sie zumindest den Vater ihre Tochter halten.
Ja, und ich habe das auch so gesehen, weil es auch im zeitlichen Ablauf so Sinn ergeben hat, dass sie jetzt wirklich nochmal gedacht hat, okay, ich setze hier eine Grenze, mit Ted geht es jetzt nicht weiter. Ich versuche jetzt meine Familie wieder hinzukriegen und ich versuche jetzt mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und sie geht einen Schritt auf Walter zu, indem er Holly halten darf. Und er ist ja wirklich auch ganz gerührt und dreht sich ja auch erstmal zum Fenster und genießt wirklich diesen Moment, dass er seine Tochter hält. Und sie guckt ihn aber auch dann ganz gerührt an. Also sie ist auch gerührt davon, dass er gerührt ist.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dann geht. Ja. Weil sie das überrascht und überfordert.
Ja.
Dass sie denkt, warum, wo kommt das jetzt auf einmal her?
Ja.
Ich hatte so viel Hass gegen diesen Mann, der mir so viel angetan hat in den letzten Tagen, Monaten.
Mhm.
Und jetzt auf einmal spüre ich da wieder irgendwas.
Ja. Ja, und er hat sich ja dann auch umgedreht und wollte ja irgendwas zu ihr sagen, aber da war sie ja schon weg. Und vielleicht wusste sie auch, es ist jetzt der Zeitpunkt zu gehen, denn sonst fängt er wieder an zu reden und wir wollen den Moment nicht zerstören.
Ja, immer wenn Walter redet, zerstört er geht irgendwo irgendwas kaputt.
Ja.
Und in der Szene davor, das haben wir jetzt, wir haben zwar gerade über die Fußbodenheizung gesprochen, aber was natürlich noch ein wichtiges Detail ist, ist, dass Skylar ein Handtuch zwischen ihre Füße und die Fußbodenheizung legt.
Ja.
Und das symbolisiert, sie entscheidet sich erstmal für ihre Familie und gegen Ted.
Ja.
Und sie möchte irgendwie diese Versuchung abblocken und um ihr nicht zu widerstehen.
Ja.
Und das finde ich gut.
Fand ich auch ein gutes Symbol. Es war nicht zu schwer zu verstehen und trotzdem jetzt auch nicht plump.
Und es gibt noch weitere Versuchungen für Skylar.
Mhm.
Und eine ziemlich interessante Versuchung, der sie bisher immer aus dem Weg gegangen ist, nämlich dem Geld in der Sporttasche. In Hollys Zimmer liegt nämlich diese Sporttasche und Skylar schaut da rein. Und wieder eine gute Performance hier von Anna Gunn in ihrem Gesicht, mit ihrem Gesicht.
Mhm.
Gute Gesichtsperformance, Frau Gunn. Man merkt ihr an, wie hin und her gerissen sie ist, was sie jetzt davon halten soll.
Ja.
Also sie ist extrem überfordert, aber auch hier wieder, weil sie merkt, okay, ich sehe das irgendwie, dass das Geld unserer Familie total helfen kann und uns total entlasten kann. Auf der anderen Seite weiß ich, wo es herkommt.
Ja.
Und sie kann damit nicht umgehen.
Sie guckt ja diese Sporttasche an, in der das Geld drin ist und guckt ja dann ganz schnell zur Seite, so wie ich geguckt habe, als ich in Barcelona war und ein Typ einfach mitten auf die Kreuzung gepinkelt hat. Und als ich das bemerkt habe, habe ich auch schnell weggeguckt und war so, oh Gott, geht's eigentlich bitte noch? Und ich finde, so hat sie auch erst geguckt, als sie das Geld ist, schnell weggeguckt. Bitte, das ist ja jetzt unangenehm. Ja, dann ist bei ihr was passiert, was bei mir nicht passiert ist. Sie hat dann doch nochmal genauer hingeguckt.
Mhm.
Und sie hat es ja auch dann runtergeholt.
Sie hat mir gar keinen Snap geschickt.
So, Jetzt mal am Ende hätte der mich noch angegriffen.
Das kann man haben, ja.
Ja. Und dann hat sie ja das Geld auch aus dem Regal genommen. Und ich finde das gut, die scheint wirklich was in die Tasche gepackt zu haben. Denn man hat gesehen, die ist schwer. Und das finde ich ist in Filmen oft ganz schlecht gemacht, wenn Leute Koffer tragen vor allem. Du siehst oder einfach, da ist nichts drin. Oder Kaffee trinken, ja genau. So, was soll das? Packt halt irgendwas rein. Es ist doch sonst blöd.
Also ich glaube, bei Kaffeebechern und so macht man da nichts rein, weil dann die Gefahr doch zu groß ist, dass man sich die Maske kaputt macht, indem man dann doch irgendwas übers Hemd sich kippt.
Aber da müssen die besser in der Schauspielschule lernen, so zu tun, als wäre wirklich was drin und als würden sie was trinken.
Herr DiCaprio, ja. Sie sind jetzt wirklich schon lange im Geschäft. Herr De Niro, schön, dass Sie auch gekommen sind. Wir sind hier zu einer Weiterbildung. Mhm. Sie wissen, was das Thema ist. Es geht um Wasser in Bechern.
Richtig.
Es ist jetzt ein neues Gesetz in Hollywood, dass in Kaffeebechern auch immer eine Flüssigkeit sein muss.
Und, das
ja, dann gibt es da so einen Workshop.
Ja, ja. Die können sich alle mal ein Beispiel an Brad Pitt nehmen. Der ist nämlich andauernd, wenn er im Hintergrund ist, am Essen oder am Trinken.
Ja, das ist ja ein Running Gag, dass er immer, ich glaube, immer auf jeden Fall einen Apfel isst in irgendeinem Film.
Ja.
Ich habe aber nicht viele Filme mit Brad Pitt geguckt. Ist mir auch nicht sonderlich sympathisch, muss ich sagen. Es kam jetzt gerade der Formel-1-Film ins Kino und Luisa, das verbindet uns, wir sind beide.
Drive to Survive?
Nein. Der hieß einfach nur F1.
Ach so.
Den hat man während der Formel-1-Saison gedreht am Set, aber nee, eben nicht am Set, sondern bei der Formel 1.
Ja.
Und
am Sportplatz.
Also, genau, am Sportplatz. Und das verbindet uns ja beide. Wir sind ja beide große Fans.
Ja, ja, ja.
Aber ich kann mir keinen Film angucken, wo ein 60-jähriger Mann einen Formel-1-Rennfahrer spielt.
Wen spielt er denn?
Ein Formel-1-Rennfahrer.
Irgendein.
Das ist eine fiktive Geschichte so. In der Formel 1. Aber die Formel-1-Rennfahrer sind halt inzwischen 18 und nicht 60.
Ja, das sind natürlich...
Auch wenn der Mann natürlich gut in
ja, aber
Form
da kann
ist.
Ja auch Brad Pitt jetzt nichts für als Person.
Nee, da kann er nichts für, aber dann würde ich sagen, schlecht gecastet.
Wir wollen hier kein Altersshaming betreiben. Aber ich würde auch sagen, schlecht gecastet.
60?
Sie müssen klein sein und jung.
Wer muss klein und jung sein?
Ja, die Schauspieler, die Formel 1 spielen. Die sind doch alle klein.
Ja.
Außer natürlich George Russell. Und für mich, George Russell auf die 1, schönster Fahrer.
So, aber
noch ein bisschen Expertise gedroppt.
So, vielleicht machen wir bei den Formel-1-Podcast. Ich finde, da gibt es nämlich auch keinen guten, also keinen guten deutschsprachigen.
Den werden wir aber auch nicht machen können. Wir jetzt
doch, das kriegen wir hin, weil wir beide nicht mehr Formel 1 gucken, aber wir kriegen das trotzdem hin. Wir ja. gucken mal nur die Zusammenfassung. Ich würde sagen, zurück zu Skylar und ihrer Anwältin oder ihrer Therapeutin, du weißt es nicht so genau.
Mhm.
Bei ihrer Anwältin versucht Skylar ein offenes Ohr für ihre Situation zu bekommen. Doch die Anwältin macht ihr unmissverständlich klar, dass sie weder ihre Freundin noch ihre Psychologin sei und auch nicht ihr Go dazu gibt, weiter Walters Geld anzunehmen oder es überhaupt mal anzunehmen und auszugeben am Ende auch noch.
Ja.
Man merkt, Skylar hat auch, obwohl sie sich jetzt Walter wieder so ein bisschen annähern, hat sie einfach auch niemanden, mit dem sie reden könnte.
Ja, das stimmt.
Und sie braucht das als Ventil und ihr Ventil ist natürlich jetzt die Anwältin.
Ja. Ja, weil die ja natürlich auch nicht drüber reden darf und so. Das ist ja schon jetzt keine dumme Wahl. Und trotzdem frage ich mich, warum sucht sie sich denn keinen Therapeuten? Das ist ja in den USA nicht so schwer wie hier. Klar, hier wäre das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber da gibt es ja schon viele Therapeuten. Sie könnte ja auch einfach zu dem von Marie gehen vielleicht. Und der darf ja auch nichts erzählen. Das wissen wir ja von dem Psychiater, mit dem Walter gesprochen hat. Nur, wenn ein Mord geplant ist und dann auch nur zu der Person, die ermordet werden soll.
Was auch ein bisschen komisch ist, aber... Haben wir schon drüber gesprochen. Ja, du hast recht, sie könnte auch nur zu einer Therapeutin gehen. Aber ja, 2008 oder 2009, das ist natürlich noch nicht so der lockere Umgang mit dem Thema, den wir jetzt heute damit haben.
Ja.
Und Skylar ist, glaube ich, auch eine Person, die das betrifft, dass sie sich schwer damit tut,
sie darf
zuzugeben.
Bloß nicht gesellschaftlich geächtet werden.
Genau,
ja. Ja, das stimmt natürlich. Und sie könnte gesehen werden, wenn sie ins Büro geht.
Sie schießt hier ganz schön übers Ziel hinaus und ist auch... Ziemlich unprofessionell der Anwältin gegenüber, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also, obwohl ich mir auch so denke, naja, die wird ja gut bezahlt für die Zeit, in der Skylar da rumläuft. Also,
ja.
Soll sie nicht.
Ja, aber hat sie auch nicht so Bock drauf, ne? Sagt sie auch direkt.
Ja.
Finde ich auch gut, dass sie es ihr sagt.
Klar, ja, finde ich auch. Sie ist ja auch nicht ihre Freundin und nicht ihre Therapeutin.
Und ich finde es gut, Skylar nimmt zum ersten Mal in der Serie hier Walters Narrativ auf.
Ja.
Und das wiederholt es auch vor der Anwältin genau, dass sie sagt, ja, aber was, wenn das doch für die Familie getan hat? Und die Anwältin verdreht quasi die Augen und sagt, ja, nee.
Ja.
Das ist keine Argumentation für Crime.
Ja, of course not. Das finde ich auch, und es ist ja auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das Argument finde ich von Walter auch ein bisschen schwach, weil so offensichtlich, ja, sicherlich irgendwie auch, aber ihm gefällt es ja nun mal auch irgendwie jetzt ein Drogendealer zu sein. Aber ich habe schon auch manchmal gedacht, wieso sieht es denn Skylar nicht als Legitimation? Er hat ja das auch getan, um überhaupt überleben zu können.
Ja.
Er wäre jetzt ja tot, wenn er das Geld nicht hätte aufbringen können, seine Behandlung zu bezahlen. Und ich finde, das wissen wir ja nun mal aus dem Tierreich und auch aus dem Menschenreich, wenn es darum geht, zu überleben, dann ist hier plötzlich jedes Mittel recht.
Ja, wobei man auch vielleicht hätte argumentieren können, dass es vielleicht auch noch andere Wege gegeben hätte, an Geld zu kommen. Er hätte ja auch andere Wege gehabt.
Klar, Gretchen und Elliot. Ja.
Ich glaube, das wäre Skylar auch lieber gewesen.
Ja gut, aber es geht ja auch nicht um sie dabei, ne? Gut, jetzt war das...
In der Argumentation jetzt aber schon.
Ja.
Vor der Anwältin.
Aber es ist natürlich schon wirklich interessant, dass sie jetzt so redet wie Walter. Und ich frage mich, hat die Situation mit Holly ihr Mindset jetzt so geändert? Oder wirklich, dass sie das Geld gesehen hat? Oder ist es eine Kombination aus beidem?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus allem und auch ein bisschen in der Tatsache, dass ein bisschen Zeit vergangen ist. Und man ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken. Und man kennt das ja, wenn man irgendwie im Streit ist.
Ja.
Und also man hat ja später ganz andere Gedanken im Kopf als in dem Moment des Streites, in dem man dann impulsiv irgendwas denkt oder erwidert. Und diese Zeit gibt ihr dann auch die Gelegenheit, mal über Walters Perspektive nachzudenken.
Ja.
Ich würde sagen, die Zeit tut den beiden gut, in dem Fall.
Ja.
Wollen wir mal über deinen Walter reden?
Sehr gern. Obwohl, ich würde gerne noch was sagen, denn Skylar sagt in der Szene zu der Anwältin, Ted ist ein wirklich guter Mensch. Und habe ich so gedacht, aber das stimmt halt auch, ein wirklich guter Mensch. Ich will nicht jetzt wieder auf eine Ebene stellen, was Walter tut und was Ted tut. Wir wissen, das bewerten wir beide ein bisschen anders.
Ich verdrehe die Augen.
Nichtsdestotrotz, ein wirklich guter Mensch hinterzieht auch keine Steuern. Ein wirklich guter Mensch begeht halt einfach gar keine Straftaten. Und deswegen, das kann sie so halt einfach nicht sagen. Also auch Ted beschafft sich Geld, was er im Prinzip nicht braucht, denn er lebt im Luxus. Er braucht es nicht, um zu überleben, indem er kriminelle Dinge tut. Also, weiß ich nicht, finde ich, ist auch kein wirklich guter Mensch.
Ja,
ich finde, wir kennen in Breaking Bad keinen wirklich guten Menschen.
Wenn man jetzt die Definition von ein wirklich guter Mensch auseinandernehmen würde, dann würde ich dir hier vermutlich zustimmen.
Gut, dann belassen wir
es. Aber ich möchte jetzt nicht nochmal darauf eingehen.
Nee, dann reden wir jetzt einfach
dafür wissen über wir auch ein bisschen zu wenig, was Ted dann am Ende doch getan hat, Luisa.
Ja.
Also reden wir jetzt über Walter. Das wollte ich noch kurz einschieben.
Oder vielleicht nochmal kurz darüber, dass Skylar dann wieder zu Hause ankommt und Hollys Zimmer ist leer und Walter hat die Scheidungspapiere unterschrieben.
Stimmt, Walter ist weg.
Walter ist und weg, hat das Geld auch mitgenommen. Aber hat Scheidungspapiere da gelassen.
Vielleicht fängt Skylar jetzt selbst an zu kochen.
Ja.
Nein, ich habe mich, um das abzuschließen, gefragt, ob das jetzt der erste Move von Skylar hin zur Komplizin von Walter ist. Das habe ich ja in der ersten Folge, glaube ich, schon vorhergesagt, dass Skylar Komplizin wird, weil ich auch glaube, dass sie vielleicht gar nicht so eine schlechte Komplizin wäre. Und es gibt ja auch einen kurzen Hinweis von der Anwältin dazu, dass sie sagt, sie machen sich mitschuldig.
Ja.
Ich weiß nicht genau wann, wenn sie das Geld annimmt oder macht sie sich schon mitschuldig.
Wenn sie es einfach nur weiß.
Mit Wissenstäterschafts.
Ja, genau.
Konstrukt.
Genau ja. Das.
Also ich bin gespannt, wie diese Storyline weitergeht.
Ja. Ich glaube, dass Walter jetzt die Scheidungspapiere unterschrieben hat, ist, weil Skylar ihm das Baby gegeben hat. Sie ist auf ihn zugegangen und jetzt geht er auch auf sie zu. Und vor allem dadurch, dass er das Baby halten durfte, hat sie ja irgendwie auch gezeigt, vielleicht wird sie ihm die Kinder doch nicht wegnehmen. Also ja. Kann er sich dann jetzt auch scheiden lassen.
Ja, das kann gut sein. Zuvor erlebt Walter noch einiges.
Ja.
Es ist wirklich auch eine Achterbahn, auf der er sitzt in dieser Folge. Mhm. Walter konfrontiert nach einem Telefonat mit Jesse Gus mit dem Geld und findet Gus Vorgehen durchsichtig. Walter sitzt da im Kleiderschrank.
Ja.
Ein gutes Bild für die Situation, in der er sich befindet. Und gibt Jesse zu verstehen, dass er das Geld nicht angefordert hat und es ihm einfach durchs Fenster geworfen wurde. Mhm. Und dann geht er zu Gus und ja, sagt, dass das sehr durchsichtig war von Gus.
Ja.
Und dass er ja nicht, dass ihm die Chemie wichtig ist.
Ja, es geht hier nicht um irgendwelche egoistischen Besitzansprüche. Das schätzt Gus Walter auf jeden Fall falsch ein, sondern es geht um die Liebe und den Respekt zur Chemie.
Ja, und das finde ich richtig schön vorgeschoben. Natürlich geht es um Besitzansprüche. Und Gus entschuldigt sich noch so ironisch.
Ja.
Entschuldigen Sie meine Durchsichtigkeit.
Ja, obwohl Walter halt voll in die Falle tappt.
Und als ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie, Walter kommt wirklich dumm rüber in der Szene.
Ja.
Er kommt wirklich einfach doof rüber und machtbesessen.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Weißt du, ich weiß auch nicht, warum er es nicht einfach zugibt, denn in dem Fall finde ich es auch nicht verwerflich zu sagen, ich habe das entwickelt, jetzt verdient nicht jemand anderes damit Geld und übergeht mich einfach.
Ja.
Kann man doch einfach sagen. Weil es ist ja auch, es wäre ja in der echten Welt auch so, Jesper, wenn du jetzt irgendein Programm entwickeln würdest und ich klau dir das und mach damit Geld und gebe dir nichts ab, das ist ja schon auch assi.
Das ist assi.
Ja.
Ja, wobei man natürlich jetzt drüber streiten kann, so ein Programm, das ist ja nochmal was anderes als Meth. Und wer beurteilt das? Haben wir ja letzte Folge schon drüber geredet. Ist das jetzt wirklich so? Hat das eine schöpferische?
Hank hat das für uns beurteilt.
Ja.
Ja, weil, also das hat er ja in Staffel 1 ganz detailliert auseinandergenommen, dass dieses Meth so viel besser ist als alles, was man bis jetzt gesehen hat. Es unterscheidet sich ja auch in seiner Herstellungsart von anderen Methes.
Also haben wir unseren Stempel Kunst jetzt auf das Meth drauf, okay.
Ja.
Gus versucht auf jeden Fall Walter für sich zu gewinnen. Der ist da hart dran und das größte Argument stellt er Walter nämlich jetzt vor. Er fragt Walter, ob er mal mitkommen möchte und fährt zu der Wäscherei, in der wir ihn ja auch schon gesehen haben.
Mhm.
Er fährt dann einen riesigen Wäschetrockner. Ich glaube, es ist ein Trockner oder eine Waschmaschine, ich weiß nicht genau.
Ich glaube, es ist eine Waschmaschine.
Die kippt so nach vorne. Mhm. Walter guckt schon so ein bisschen irritiert. Und dann gehen sie unter diese Waschmaschine und dort befindet sich ein riesengroßes Labor.
Ja.
Das Gus hat bauen lassen.
Ja.
Und Walter ist hin und weg.
Und das, finde ich, ist ja wirklich auch mal ein ehrlicher Moment. Walter ist wirklich hin und weg davon, wie perfekt dieses Labor gebaut wurde und ist begeistert davon, wie groß die Kolben sind und was auch immer. Und ich finde, da sieht man wirklich nochmal, er hat wirklich eine Begeisterung für die Chemie.
Ja.
Und das ist wirklich etwas, was er einfach liebt. In dem Moment geht es, glaube ich, noch nicht darum, weil er ja später dann auch eigentlich erstmal sagt, ich mach's trotzdem nicht. In dem Moment geht es also noch nicht um irgendwelches egoistisches Gedankengut, sondern er möchte wirklich einfach zum Ausdruck bringen, das ist wirklich ein tolles Labor. Und ist es ja auch. Es ist ja super smart, das in der Wäscherei zu machen, die ja eh so ein Filtersystem braucht, um nicht die ganzen Dämpfe von der chemischen Reinigung irgendwie wieder in die Luft zu blasen. Und dadurch kann man ja das Meth dann auch nochmal gut filtern, dass die Luft einfach da gut wieder rauskommt, ohne dass das irgendjemand riecht, dass da Drogen gekocht werden. Und es ist ja wahrscheinlich auch super laut in der Wäscherei, dass man dann auch nicht hört, dass da noch irgendwas anderes gemacht wird. Und wie schlau ist das auch, dass man diese Waschmaschine nach vorne fahren kann und dann ist dahinter eine Treppe. Das ist ja schon...
Ich freue mich schon auf die Szene, in der die DEA da auftaucht, weil irgendwie eine Lieferung da hinkommt und die sagen, nee, das passt nicht so richtig. Und Gus dann da steht und sagt, ach meine Herren, schön, dass Sie hier sind. Ich führe Sie herum und Gus da so ein Theater aufführt und es wird kommen.
Du kennst ihn schon gut mit, ach meine Herren.
Ja.
Das würde er wirklich sagen.
Ja.
Ja, aber er hat ja auch gesagt, Chemikalien müssen da sowieso hingeliefert werden für die Reinigung. Das heißt, nicht mal das fällt auf, aber wir werden natürlich sehen, ob es auffällt oder nicht. Aber in erster Linie erstmal gut gemacht. Und Gus sagt auch, ich hatte Hilfe beim Bau des Labors. Und diese Hilfe werden Sie auch bekommen.
Ja, also er plant fest mit Walter.
Ja.
Ich habe mich dann gestern gefragt, dieses Labor, das war ja unglaublich teuer.
Ja.
Und was macht er denn, wenn Walter wirklich das sagt? Ich mach's nicht. Würde er ihn dann zwingen? Würde er ihn dann einfach abholen lassen von irgendwelchen Gesellen?
Ich denke, düsteren. Ja. Von düsteren Gesellen.
Düstere Gesellen.
Ich denke, weil, ja.
Er kann sich ja nicht leisten, es einfach da so stehen zu lassen.
Eben. Also am Ende hat Walter keine Wahl. Aber das checkt er ja hier auch immer noch nicht.
Nee.
Also er wird da kochen. Und wenn er schlau ist, nimmt er dafür die 3 Millionen für 3 Monate seiner Arbeit und nicht dann irgendwie Kidnapping oder was auch immer. Aber das Set war halt nicht nur für Gus teuer, oder dieses Labor war nicht nur für Gus teuer, sondern das Set war auch das teuerste, was es bei Breaking Bad gab.
Wirklich, das Ding?
Ja.
Und aber war, so teuer sah das gar nicht aus.
Ich kenne mich damit jetzt nicht aus.
Es war ja nicht so groß, oder?
Doch, schon groß. Wie eine Turnhalle, würde ich sagen.
Ah, okay. Ja gut, wir werden es ja vielleicht nochmal sehen. Darauf gehe ich jetzt von aus. Das war jetzt nicht die einzige Szene. Mhm. Vielleicht kann ich es so ein bisschen, sehe ich dann noch ein paar andere Blickwinkel. Aber auf den ersten Blick habe ich jetzt gedacht, okay.
Also es war so groß und so beeindruckend, dass auch Bryan Cranston, als er das erste Mal dieses Set betreten hat, gesagt hat, holy shit.
Ja, okay.
Also vielleicht kam es jetzt noch nicht so krass rüber, aber ja, vielleicht wirst du es nochmal sehen.
Ich glaube in der nächsten Folge schon.
Ja.
Walter ist jedenfalls begeistert, teilt Gus aber mit, dass er nicht zur Verfügung steht. Gus, das finde ich interessant, appelliert dann an Walters Männlichkeit, dass ein Mann tut, was ein Mann tun muss für seine Familie. Und die Ansprache scheint Walter irgendwie zu erreichen. Und er taucht bei Saul im Büro auf, gibt Jesse zwar seinen Anteil, teilt ihm aber auch mit, das sei das letzte Geld, das er damit verdient habe, da er nun wieder selbst einsteige. Saul wechselt sofort die Seiten und möchte natürlich auch mitverdienen.
Ja.
Und Jesse wirft einen Stein auf Walters Windschutzscheibe. Das zeigt dann doch so ein bisschen, dass Walter Jesse doch in einigen Belangen überlegen ist, sowohl rhetorisch, da kann Jesse ja gar nicht mithalten. Allein wie Walter das Geld auf den Tisch wirft und Jesse sich sofort nimmt und sagt, ja, es gehört mir.
Ja.
Und Jesse kann ja gar nichts erwidern und wirft dann einfach einen Stein auf die Windschutzscheibe. Die arme Windschutzscheibe ist jetzt schon wieder kaputt von Walter, aber er hat einfach keine Argumente und hat keine Möglichkeit, sich irgendwie zu wehren.
Hat er auch nicht, weil er ja auch nicht im Recht ist. Also er sagt ja immer wieder, das ist unser Produkt, aber so wie wir das bis jetzt gesehen haben, und ich glaube, das hat jetzt auch nichts mit einer Perspektive von Walter und so zu tun. Walter hat dieses Produkt entwickelt und Jesse hat ihm geholfen, das zu kochen. Das macht ihn ja noch nicht zum Miteigentümer.
Er ist Assistent gewesen. Ja,
da fragt man sich, man merkt, Jesse hat noch nie irgendwo als Angestellter an einer Firma gearbeitet. Du hast ja dann auch nicht, das ist ja dann auch nicht dein Produkt, nur weil du da irgendwie angestellt bist. Und ich finde, das kann man hier schon ein bisschen vergleichen. Also Jesse ist ja ein sehr beliebter Seriencharakter. Und ich mag Jesse generell über diese ganze Serie auch gerne. Aber ich finde, hier benimmt er sich auch wirklich auf eine Art daneben und überschätzt sich und seine Stellung in dem Ganzen. Und er hat schon Walter auch einfach übergangen, indem er gesagt hat, er verkauft das jetzt alles. Und er hätte ihn vorher fragen müssen und er hätte ihm auch einen kleinen Anteil, natürlich nicht 50%, aber einen kleinen Anteil schon anbieten müssen daran. Das wäre einfach fair gewesen. Und dass Walter dann jetzt gleich so über die Stränge schlägt, das war ja irgendwie auch zu erwarten.
Ja, aber auch ein bisschen dumm von Walter. Also
wieso dumm von Walter?
Na, weil er sich so, er lässt sich ja auch ein bisschen triggern von Jesse. Und ich glaube, dass es auch ganz kleines Pünktchen ausgemacht hat in der Frage, ob er jetzt wieder kocht oder nicht. Dass er sagt, naja, Jesse kassiere ich damit auf jeden Fall ein, wenn ich das mache. Und das ist ja, wenn man da ganz rational drüber nachdenkt, kann es ihm ja eigentlich egal sein, ob Jesse jetzt damit noch kocht oder nicht. Es geht ja um Walters Leben und da soll Jesse ja keine Rolle mehr spielen.
Ja.
Und
ja, das ist emotional dumm. Ich finde,
ja,
es ist nicht jetzt geschäftlich dumm. Warum? Dass er damit noch Jesse klein macht, ist ja eigentlich ein guter Beifang. Das tut dem ganzen
Geschäft ja kein. Emotional dumm trifft es vielleicht ganz gut, ja. Also ich finde einfach, dass Walter in dieser Folge keine gute Figur macht, weil er sich da extrem überrumpeln lässt, auch von Gus. Und genau dieser überhebliche Stolz, von dem er sagt, dass er den nicht hat, und diese Arroganz und das getrügte Urteilsvermögen. Er spricht es ja selber aus.
Ja, es ist so witzig. Er analysiert eigentlich sich selbst. Ja.
Als sagt einfach, das trifft alles nicht zu.
Ja, und eigentlich trifft es alles zu. Ja, und trotzdem, also es ist eine schwierige Situation. Der hier am blödesten wegkommt, finde ich, ist immer noch Saul. Der sagt, ach so, du kochst jetzt wieder. Okay, dann die 17% vorher waren auch zu viel. Wir können uns auf glatte 15 einigen. Und Walter sagt immer wieder 5% und Saul geht immer wieder 1% runter, bis er sich dann am Ende auch auf die 5% einlassen muss.
Und er hat mir auch gefallen, als Walter seinen Plan erzählt, sitzt Saul ja so ganz aufmerksam und lehnt sich so nach vorne und Ich fand das toll, weil er so gar nicht damit gerechnet hat, was jetzt eigentlich passiert. Ja. Und der ist ja selber ganz baff,
ja,
dass er das jetzt ausgehandelt hat und dass er bei Gas war. Und ach, was redet der Mann da?
Ja.
Und auch Jesse ist völlig vor den Socken.
Ja,
und der Walter, hat der genießt das richtig. Ja. Dass er, jetzt hat er endlich seinen triumphalen Moment. Das letzte Mal, als er bei Saul im Büro war, da sah er noch aus wie ein blutiger Amateur, als er sich da mit Saul gerauft hat. Mhm. Geprügelt will ich es jetzt nicht nennen. Und jetzt hat er die Fäden in der Hand.
Ja. Ja, und Jessys Reaktion darauf finde ich dann auch wirklich schon sehr, sehr schade eigentlich. Das macht es alles noch ein bisschen peinlicher, dass er da diesen riesigen Stein auf Walters, er konnte den ja fast nicht anheben erst. Also es war wirklich ein riesiger Stein, den er dann auf Walters Auto wirft. Und das ist natürlich einfach wirklich Kindergarten.
Das ist Kindergarten, Jesse.
Ja.
Das ist wirklich,
ja, ist wirklich nicht cool. Jetzt
ab in die Zwiebel mit dir.
Genau. Ja, muss mal wieder in die Zwiebel, scheinbar. Also, ja. Aber ich fand es so schön zu sehen, dieser riesige Stein und die Windschutzscheibe ist nicht gebrochen.
Ja,
also
stimmt.
Gebrochen, aber ist nicht ins nicht Auto gefallen.
Durchgebrochen.
Genau, ja, genau.
Ja, jetzt braucht Walter wieder eine neue Windschutzscheibe. Bei Carglass fragt man sich auch, was macht dieser Mann?
Ja. Dass der schon in Windschutzscheiben investiert hat.
Ich glaube, der Rückschluss zum Titel fällt relativ kurz aus dieses Mal.
Ja.
Denn in der Folge Nomas, also nicht mehr, steigt Walter aus dem Drogengeschäft aus. Und in der Folge Mass steigt Walter wieder ein.
Ja.
Oder? Gibt es da noch irgendwelche andere Deutungen?
Nee, würde ich nicht sagen.
Es ist wieder ein spanischer Titel.
Genau. Obwohl das Kartell ja kein, also nur indirekt eine Rolle spielt, weil Gomi nach El Paso geht.
Ja.
Aber sonst, ja. Ja, ich finde es einen ganz guten Titel. Es ist ein schöner, es ergibt ein schönes Bild dann. Aber es ist jetzt keiner, in den wir noch viel reininterpretieren können, würde ich auch sagen.
Ich habe eine Vorhersage gemacht.
Mhm.
Luisa, jetzt habe ich gesagt, schon wieder Lisa.
Mhm.
Luisa hat direkt einen sassy Kommentar drunter geschrieben. Ich hätte nicht zugehört. Meine Vorhersage, an dem Tag, an dem Walter wieder kochen will, wird er überrascht sein, Jesse in der Küche vorzufinden. Gus weiß, dass Jesse mit seinem Wissen eventuell eine Gefahr darstellt und stellt ihn daher ein. Ich hatte gute Hilfe und die werden sie auch haben. Eine Anspielung darauf, dass Jesse diese Hilfe ist. Luisa, jetzt kommst du.
Ja, das finde ich wirklich, Jesper, da war ich wirklich kurz ein bisschen irritiert, ob wir eigentlich die gleiche Serie gucken. Weil du kennst doch Jesse. Inwiefern hätte der denn dieses Labor aufbauen können? Da muss man doch schon wirklich Expertise haben. Und Jesse weiß jetzt vielleicht, wie man Meth kocht, aber der ist ja kein Chemiker.
Aber er weiß zumindest, welche Geräte man dafür braucht.
Aber das sind ja ganz andere Geräte. Das hat ja auch Walter gleich gesagt. Das ist ja viel besser als alles, mit dem er je gearbeitet hat. Und woher soll denn Jesse das wissen?
Wikipedia?
Vielleicht.
Ja, stimmt. Also, es gibt ein paar Logiklöcher in dieser Vorhersage. Aber ich würde gerne Walters Blick sehen, wenn Jesse da im Labor steht.
Tja, irgendjemand wird da ja scheinbar stehen. Denn diese Hilfe, die Gus hatte, wird ja da sein.
Ja. Kennen wir die Person schon?
Nein.
Na gut. Dann wird meine Vorhersage wohl nicht eintreffen.
Ja, das ist jetzt auch ein bisschen doof. Ich weiß, das mache ich sonst nicht, aber
nee, ich wollte auch nicht, dass jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das Gefühl haben, dass wir quasi alles, was wir hier sagen, vorher schon einmal aufschreiben und das einfach quasi unser ganzes Gespräch hier plotten. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber Luisa war wohl irritiert.
Ja. Ja, das musste jetzt einfach mal gesagt werden.
Ja, ansonsten stellt sich mir natürlich die Frage, was passiert mit Gomi? Spielt das überhaupt noch eine Rolle, dass er jetzt da im Kartellland arbeitet oder ist er jetzt einfach raus aus der Serie?
Kartellland? An der mexikanischen Grenze. Das ist das Kartellland.
Naja, ja. Sind die dann eigentlich auch in Mexiko unterwegs?
Ich glaube, es ist fließender Übergang da.
Ja, ne?
Ja.
Die dürfen bestimmt auf beiden Seiten operieren.
Ja.
Und ja, da stelle ich mir die Frage, wie wichtig ist Gomi für die Serie? Und es würde natürlich was mit Hank machen, wenn man ihn gefangen nähme.
Ja.
Und würde Hank in eine noch schwierige Situation drängen. Ich kann mir aber vorstellen, dass er einfach raus ist. Und man sich auf andere Sachen fokussiert und wieder Platz macht für andere Personen, die dann helfen.
Könnte beides sein. Uns wurde ja gerade diese Freundschaft von Hank und Gomi wirklich nochmal deutlich mehr erklärt als jemals zuvor. Das fanden wir ja beide schon auffällig. Wir haben es beide immer aufgeschrieben. Deswegen würde es mit einer Entführung natürlich schon irgendwie Sinn machen, wenn es Hank dann sehr betreffen würde. und oder falls Gumi stirbt oder was auch immer. Aber klar, er hat eigentlich keine große Rolle gespielt. Wenn er jetzt einfach raus ist, dann ist er halt raus.
Und wir werden auf jeden Fall, irgendwann wird es dazu kommen, dass die DEA bei Gast vorfährt und er sagt, Mensch, Leute, und sie auf nichts stoßen werden. Das ist mir noch aufgefallen, diese Serie. Wir wissen das natürlich, dass er sich engagiert, sozial. Mhm. Und in seinem Büro, da wo ja sonst eigentlich keiner reinkommt, da hängen die Plakate vom Fun Run. Da hängen mehrere Plakate davon. Und das zeigt ja, wie akribisch Gus darin vorgeht, sein Bild aufzubauen.
Ja.
Das Bild eines Saubermannes.
Ja. Das macht er wirklich gut.
Und das Los Boyos Hermanos Chicken liegt da bei ihm auch im Schrank.
Ja.
Was, wo sich mir die Frage stellt, wie oft war Gus selber schon in diesem Kostüm?
Wahrscheinlich nie. Wir wissen es nicht.
Wer ist denn dein Held der Folge?
Ja, das würde dir jetzt absolut nicht gefallen, weil du es eben schon gesagt hast, dass er dir diese Folge nicht gut gefallen hat. Aber mein Held ist Walter.
Warum?
Weil, also der Hauptgrund ist, dass er die Scheidungspapiere unterschrieben hat.
Okay.
Das finde ich gut, denn er entscheidet sich ja in dieser Folge jetzt aktiv dafür, wieder Heisenberg zu sein und in das Drogenbusiness einzusteigen. Und er weiß, dass das Skylar komplett gegen den Strich geht und dass sie damit absolut nichts zu tun haben will. Und er wird ja auch wissen, dass er zumindest in seiner aktiven Zeit dann sicherlich auch gefährdet ist und eine Gefahr auch für die Familie darstellt. Mhm. Und sich dann zurückzuziehen, finde ich gut. Obwohl er das ja eigentlich gar nicht wollte. Aber er hat dieses Friedensangebot, in Anführungszeichen, von Skylar ja scheinbar wirklich angenommen und sich dann auch zurückgezogen. Und das finde ich von ihm sehr gut. Und ich finde ja auch, dass er einen Punkt hat. Ich finde auch, dass er recht hat, dass Jesse nicht einfach sein Produkt nachmachen darf und, Entschuldigung, habe ich erst mal getreten,
ja.
Dass er es nicht einfach nachmachen darf und einfach benutzen darf. Ich finde ja, dass er recht hat, müssen wir ja nicht nochmal auffassen, aber ja, deswegen, Walter hat mir gut gefallen, diese Folge.
Also ich muss zugeben, die Argumentation mit dem Scheidungsvertrag und so, die finde ich durchaus schlüssig. Also das ist eine gute Sache, dass er da dann irgendwann auch einlenkt und auch mal loslassen kann.
Ja.
Vielleicht ist es auch perfide, dass vielleicht weiß Walter auch, dass Skylar eigentlich hin und her gerissen ist und er bringt sich damit wieder in die Machtposition.
Du unterstellst ihm immer Böses.
Komisch. Meine Heldin ist Marie, weil sie Skylar irgendwie in die richtige Richtung schubst, also richtige Richtung, in Anführungszeichen, es gibt ja in dem Fall jetzt nicht unbedingt eine richtige Richtung, aber zumindest einen Denkanstoß gibt. Und ihr Umgang mit Hank hat mir wirklich gut gefallen.
Ja.
Umso bedauerlicher, dass Hank da nicht drauf eingegangen ist.
Das stimmt. Finde ich eine gute Choice.
Danke. War auch eine gute Folge.
Ja.
Habe ich gern geguckt. Und warum, habe ich mich gefragt.
Warum du sie gern geguckt hast? Vielleicht, weil es mal wieder nicht so viele Handlungsstränge gab.
Ja, ich glaube auch, weil es viel Hank gab.
Ja.
Weil ich ja Mary durchaus so interessant finde und mir und da gerne was drüber sehe.
Ja.
Weil Walter gar nicht so viel vorkam, auch wenn wir jetzt viel über ihn gesprochen haben.
Ja.
Und vielleicht der ausschlaggebendste Punkt war Skylar, und das habe ich jetzt in der Zusammenfassung zur ersten Staffel gesagt, viele Leute mögen Skylar nicht, weil die Geschichte Walters Geschichte ist und wir Skylars Perspektive nicht kennen. Und jetzt ist das eine Folge, wo wir sehr tiefen Einblick bekommen in Skylars Perspektive und ihre Gedanken. Mhm. Allein in der Szene bei der Anwältin, wo sie dann ja mal wirklich ausspricht, was sie auch wirklich denkt. Und das haben wir nicht in der ersten Staffel. Und das macht sie ein bisschen nahbarer, macht sie jetzt auch nicht unbedingt sympathischer für mich, weil ich natürlich diesen Schritt hin zu Walter es fällt mir schwer, das nachzuvollziehen.
Ja, zumal ja Geld da scheinbar schon auch eine Motivation war, ne?
Genau, und sie hat ja einiges durchgemacht mit ihm und war sich ja mehr als 100% sicher, das geht natürlich nicht, das wissen wir alle, aber dass sie von diesem Mann nichts mehr möchte und dass sie dann jetzt wieder diese diese Wandlung macht, fällt mir schwer, obwohl ich das natürlich begrüße, dass sie mal irgendwie darüber nachdenkt, wie es denn Walter damit ging. Aber dass wir einfach so, also dass wir so einen guten Einblick bekommen in ihre Gedankenwelt, hat mir vielleicht am meisten gefallen. Einfach andere Perspektiven erleben.
Ja, toll.
Ja, schön, dass ihr unsere Perspektiven miterlebt habt.
Ja, schön und gesagt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Ja, vielleicht ist es dann auch die Folge, wer weiß. Aber ich glaube ehrlich gesagt, die ist Anfang
Staffel 4. Lassen wir das, Luisa.
Es tut mir leid. Aber wir gucken weiter. Bis dahin, arrivederci.